die in dieser Zeit entstanden ist, also in der Umayyaden-Zeit. Und diese Sekte ist die Sekte der Ibadiyya. Die Ibadiyya ist eine Abspaltung der Khawarij. Die Khawarij bestehen aus mehreren Gruppen und das ist gängig bei Sekten, diese Teilung, dass sie immer weiter sich aufteilen. Und eine Gruppe der Khawarij ist die Ibadiyya. Das Interessante oder Besondere an der Ibadiyya ist, dass sie immer noch heute vorhanden sind als Ibadiyya, so als diese Gruppe, und sich auch so immer noch nennen, wobei sie sagen, wir sind keine Khawarij. Ja, aber wir werden gleich sehen, warum sie tatsächlich Khawarij sind, aber die mildeste Form der Khawarij. Also sie sind nicht so wie andere Khawarij. Die Ibadiyya sagt, Begründer ihrer Lehre, ihrer Aqida und Fiqh und so weiter, ist der Tabi'i Jabir ibn Zayd, rahimahullahu ta'ala, ein großer Tabi'i, Schüler von Ibn Abbas und anderen Sahaba, radiyallahu anhum. Allerdings ist das nicht korrekt. Und es ist oft so, dass Sekten sich zuschreiben zu einigen anerkannten Gelehrten, damit sie natürlich diese Anerkennung erlangen. Aber Jabir ibn Zayd, rahimahullah ta'ala, hat nicht die Lehren der Ibadiyya begründet, hat sie nicht verteidigt. Aber es mag sein, dass einige Anhänger der Lehre der Ibadiyya bei Jabir ibn Zayd gesessen haben. Das mag sein. Die Khawarij saßen auch beim Propheten alayhi salatu wassalam. Einige jetzt. Ja. Oder auch bei den Sahaben. Nur weil einige bei Anerkannten sitzen, heißt es nicht, dass sie selbst anerkannt sind. Das ist auch immer heutzutage, guck mal, der hat 100 Schuyuch. Ja und jetzt? Das ist zwar wichtig, dass du lernst, ist aber kein Gütesiegel. Also noch einmal. Wichtig, wenn du lernst, brauchst du Lehrer, brauchst du Schuyuch. Ist es aber ein Freifahrtschein, ich habe Schuyuch, deswegen bin ich unfehlbar? Nein, du kannst trotzdem in die Irre gehen. Natürlich muss man wissen, wo hast du gelernt. Aber nur weil er bei Gelehrten saß, heißt es nicht, dass er nicht falsch liegen kann. Also brauchen wir zwei Sachen. Hat er bei Gelehrten gelernt und folgt er auch diesen Gelehrten? Beide Sachen. Nicht er saß bei Gelehrten, folgt ihn aber nicht. Also Jabir ibn Zayd, rahimahullah ta'ala, wird als Begründer der Ibadiyya erachtet von den Ibadiyya, Ibaditen auf Deutsch. Aber warum heißen sie überhaupt Ibadiyya? Das geht zurück auf den Gründer Ibn Ibad, der eben diese Lehre verbreitet hat. Und zwar, es gab immer Kämpfe mit den Khawarij, die ganze Epoche der Umayyaden und auch einige Zeit in der abbasidischen Dynastie, also Kalifat von den Abbasiyun. Die Khawarij haben immer wieder angefangen zu kämpfen und immer wollten sie einen Staat gründen, was ihnen nie gelungen ist. Sie haben immer verloren. Also die Umayyaden haben sie zerschmettert, die Abbasiden genauso, aber sie haben es immer wieder versucht und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Umma schwach ist. Die Khawarij sind immer ein Dolch im Rücken der Umma. Und diese Ibadiyya hatten nicht die Ansicht wie die Khawarij, dass man immer kämpfen soll. Das ist also, das sind die friedlichen Khawarij, wenn man so sagen kann. Ja, also natürlich haben sie auch mal gekämpft, aber nicht so, nicht in dieser, in diesem Maße wie die anderen Khawarij. Und der Punkt, wann sie entstanden sind, ist, so heißt es, ja, nach der Niederlage gegen Ali radiallahu anhu. Und zwar in der Schlacht von An-Nahrawan. Da hat ja Ali radiallahu anhu die Khawarij besiegt. Sie haben sich dann zurückgezogen. Und dieser Schlag führte dazu, dass einige der Khawarij sich abgespaltet haben von den anderen und gesagt haben, wir kämpfen nicht. Also was ist der Unterschied zwischen einem Ibadi und einem anderen Khariji? Khariji, also Anhänger der Khawarij. Der Khariji sagt, der ist ein Käfer, also bringe ich ihn um. Der Ibadi sagt, er ist ein Käfer, aber ich bringe ihn nicht um. Das ist der Unterschied. Beide sagen, jemand, der sündigt, ist Käfer. Also was heißt jemand, der sündigt? Jemand, der große Sünden begeht, also Alkohol trinkt. Es geht jetzt nicht um Schirk. Es geht jetzt nicht um diese Sachen. Da sagen ja auch Ahlus Sunnah und Jama'a, wer Schirk begeht, ist Kafir. Es geht um Sünden, Alkohol trinken oder sowas ähnliches. Kabira also. Die Kabira, wer eine Kabira vollzieht, wird zum Kafir. Der Khariji sagt, er wird zum Kafir und wird getötet. Der Ibadi sagt, er wird zum Kafir, wird aber nicht getötet. Aber Yawmul Qiyamah bleibt er für immer und ewig in Jahannam. Der Muslim, der sagt, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betet, fastet, aber er trinkt Alkohol, zum Beispiel, ja, diese Sünde, oder begeht Zina, irgendeine große Sünde, aber er ist Muslim. Bei den Khawarij, da sind sie sich einig, und das ist auch die Aqida der Mu'tazila, da sind sie sich auch einig, dass jemand, der große Sünden begeht, für immer und ewig in Jahannam bleibt. Er kommt nicht raus. Die Ibadiyya sagen genau, das stimmt. Aber was die Dunya jetzt angeht, wir nennen sie Kuffar, wir nennen sie Abtrünnige, aber wir kämpfen nicht, wir töten nicht. Das ist der Unterschied zwischen den meisten Khawarij und den Ibadiyya. Als die Khawarij nun besiegt wurden von Ali radiallahu anh in der Schlacht von An-Nahrawan, haben sie sich aufgeteilt. Einige, wie zum Beispiel Nafi' ibn al-Azraq, der Anführer einer Gruppe von, einer Spaltung von den Khawarij, ging zu dem Gebiet der Ahwaz, ja, ein Gebiet dort in der Gegend der arabischen Halbinsel. Ahwaz, dort sind sie geblieben. Najdah, ein anderer Anführer, und deswegen diese Gruppen werden benannt nach ihren Anführern, ja, Azariqa, Najdiyya und so weiter, oder Najdat, ja, Najdat, nicht Najdiyya, ist wieder was anderes, Najdat. Er ging zu dem Gebiet Al-Yamamah, Bahrain, diese Gebiete, und eine andere Gruppe ging in den Oman. Ging in den Oman, und dazu gehörte auch der Begründer von eben Al-Ibadiyya, Abdullah ibn Ibad. Und dort wurde ein Land gegründet, eine Macht, ja, eine Herrschaft gegründet im Oman. Und Oman ist heute noch also die Staatsreligion ist Al-Ibadiyya, also seit jeher. Und das ging so weiter, also seit dieser ersten Gründung im Oman, diese Leute haben diese Aqida verbreitet, die Menschen haben diese Aqida aufgenommen. Und das zeigt auch, Menschen sind immer bereit, Dinge aufzunehmen, auch wenn sie falsch sind, ja, besonders wenn niemand sie aufklärt. Wenn du dir die islamische Geschichte anschaust, was es alles für irre Gedanken gab, was Menschen alles glauben können und bereit sind dann auch zu sterben, inshallah, wenn wir so weit kommen, die Batiniyya, das ist wirklich, also da muss man wirklich sagen, das ist krass, was da alle, yani was für Märchen die Menschen glauben. Und für Märchen bereit sind zu sterben. Und deswegen möge Allah Azza wa Jalla uns festigen. Auf jeden Fall, im Oman fingen sie an, und das Problem war jetzt natürlich die Omayyaden, denen hat das natürlich nicht gefallen. Aber sie konnten die Ibadiyya im Oman nicht endgültig besiegen. Es gab manchmal ein paar Jahre, wo die Ibadiyya keine Herrschaft hatten. Sie waren immer noch da, aber sie haben nicht geherrscht. Aber die größte Zeit haben sie tatsächlich geherrscht, in der Zeit der Umayyaden. Und die Ibadiyya, die haben einen Imam. Die haben einen Imam. Ihr Anführer ist ein Imam. Und wenn der stirbt, kommt der nächste Imam. Und sie sagen, und das war auch ein Grund, warum sie nicht den Umayyaden sich unterwerfen wollten, weil das eine Monarchie ist. Und nach den Ibadiyya ist das ungültig. Der Herrscher, wenn er aufgrund der Monarchie, also Erbschaft von Herrschaft, also der Sohn wird König und dann der nächste Sohn, dann der nächste Sohn, dann ist das ungültig. Dem wird nicht gehorcht. Und das widerspricht der Aqidah von Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Denn Ar-Rasul alayhi salatu wassalam hat uns auferlegt, dem Herrscher zu gehorchen, egal wer es ist, ob er jetzt ein Mensch ist, der gewählt wurde von den, natürlich nicht vom Volke, ja, im Volk, die Leute wissen gar nicht, was Wirtschaftspolitik ist und Wallahu a'lam und so. Und deswegen kann man sie an der Nase herumführen, ja, jede Wahlkampf, mal gucken, was die Leute am meisten interessiert. Ja, was ist mit langfristigen Themen? Egal, Hauptsache gewinn die Wahl. Das ist, wenn du so eine Staatsform wählst. Im Islam, wer wählt die Anführer? Die Elite. Nimmst die Wissenschaftler, die Professoren, die verstehen, wie diese Welt funktioniert. Und die ernennen dann einen Herrscher. So funktioniert das im Islam. Auf jeden Fall, aber wenn es nicht so eintreten sollte, einer kommt mit Gewalt an die Macht. Was gilt dann? Dann, solange er ein Muslim ist natürlich, ja, dann gehorcht man diesem König, selbst wenn er ungerecht ist. Das ist die Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, das haben wir jetzt öfter besprochen. Ja, die Haltung der Sahabe gegenüber den Kalifen, die damals geherrscht haben. Die Ibadiyya haben gesagt, nee, das machen wir nicht mit, wir machen unser eigenes Land. Und das führt natürlich zu Blutvergießen. Und der Grund, warum Ahlus Sunnati wal Jama'ah basierend auf den Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, wenn ein Herrscher an der Macht ist, dann darf man ihn nicht stürzen. Warum? Ja, weil es Blutvergießen ist. Die Bewahrung des Lebens ist ein gewaltiges Gut. Das heißt, es muss bewahrt werden, dass du einfach sagst, egal, sollen die Leute sterben. Kolonialisierung ist wieder was anderes. Da kannst du auch nicht sagen, ja, okay, die haben uns jetzt kolonialisiert. Nee, das ist wieder was anderes. Du verteidigst dein Land. Aber es geht jetzt nicht um das. Es geht um einen Muslim, der ist an die Macht gekommen, auf islamisch unrechtmäßiger Art und Weise. Trotzdem musst du ihn anerkennen als Herrscher. Ist er jetzt Herrscher oder nicht? Hat er die Macht? Warum musst du ihn anerkennen? Ja, weil wenn du es nicht tust, fließt Blut. Der wird doch nicht sagen, okay, tut mir leid, ihr wollt mich nicht, geh nach Hause. So wird das nicht sein. Damit wir das Leben beschützen, soll eben kein Aufstand gemacht werden gegen diese Herrscher. Wie gesagt, die Ibadiyya sagten nein. Ibn Ibad lebte zur gleichen Zeit wie Ibn al-Zubayr, also Abdullah ibn al-Zubayr, radiyallahu anh. Und dann, wie gesagt, zogen sie in den Oman, wo sie dann ihr Land gegründet haben. Die Ibadiyya sagen, nee, so war es nicht. Sondern die ersten Anhänger der Ibaditen sind in den Oman einfach so und haben dann ihre Da'wah, ihre Botschaft verbreitet und das war's. Gut, wie dem auch sei, im Endeffekt waren die Ibaditen im Oman. Ob sie jetzt geflüchtet sind vor Ali radiallahu an oder ob sie freiwillig dorthin sind, das ändert jetzt nicht viel, ja, an der Geschichte. Sie sind in den Oman, da ist man sich einig und haben dort ihr Land gegründet. Das war die erste Sorte der Ibadiyya. Es gibt noch eine zweite Gruppe der Ibadiyya, und zwar die maghrebanischen Ibadiyya. Was heißt maghrebanisch? Das heißt, das ist eine Gruppe der Ibadiyya, die sind nicht in den Oman, sondern die sind nach Nordafrika. Und wie gesagt, die Ibadiyya sind eigentlich jetzt Leute, die kämpfen nicht gerne. Also nicht wie die Khawarij, die haben Lust auf Krieg. Also sie sind zwar Khawarij, aber jetzt nicht wie die anderen Gruppen der Khawarij. Die Ibadiyya sagen, okay, wir nennen ihn Kafir, aber wir machen nichts. Also waren sie auch passiv gegenüber den umayyadischen Herrschern. Aber wie wir das letzte Mal erwähnt haben oder schon öfter, die Umayyaden wurden immer ungerechter. Und das war ja einer der größten Gründe, warum das umayyadische Reich dann zerfallen ist. Sie waren immer ungerechter, so sehr, dass die Menschen in den Maghreb-Staaten was heißt Ungerechtigkeit? Zum Beispiel, die Familienangehörige werden besser behandelt, denen geht's besser, die bekommen mehr Geld und so weiter. Irgendwann sagst du, hör mal zu, hallo, ich bin auch da, ich kämpfe auch mit dir, ich bin auch ein Soldat oder ich gehöre auch zu diesem Land. Warum behandelst du mich gemäß zweiter Klasse? Es heißt, Hisham, dieser eine Kalif, den wir letztens oder vorletztes Mal behandelt haben, da kamen einige zu ihm, eine Delegation aus den Maghreb-Staaten, zu ihnen, also von den Amazir, Maghreb-Staaten, also Amazir zu dieser Zeit, ja. Und sie wollten zu Hisham, dem Kalifen, aber er wollte sie nicht aufnehmen. Dann haben sie ihm einen Brief geschickt und haben gesagt, hör mal zu, wir sind der und der, und haben aufgelistet, wer sie sind. Und haben ihm gesagt, hör mal zu, wir werden schlecht behandelt. Weil die Leute haben gesagt, okay, es ist bestimmt nicht der Kalif, sondern es ist irgend so ein Gouverneur, der ungerecht ist. Also gehen wir zum Kalif höchstpersönlich und beklagen uns über diese Gouverneure, diese Beamten, die uns regieren vor Ort. Der Kalif wollte sie gar nicht hören. Und auch die Minister wollten sie nicht hören. Also sind sie zurück, haben gesagt, aber guckt mal, diesen Namen dürft ihr nicht vergessen. Weil jetzt, was wir jetzt machen, das war's. Also wir wollten ja mit euch reden, ihr wolltet nicht. Diese Situation, also dieser Konflikt jetzt, der war ein Nährboden für wen? Für die Ibadiyya. Die Ibadiyya kamen jetzt zu ihnen hin, dorthin, und haben gesagt, wisst ihr was, wir machen unser eigenes Land. Ihr braucht nicht zu kämpfen. Warum kämpft? Aber wir gründen unser eigenes Land. Zuerst wollten diese Bewohner dort das nicht. Aber irgendwann, die Ungerechtigkeit geht weiter und weiter und weiter, wird immer mehr. Also warum kamen überhaupt die Abbasiyun, die Abbasiden, wie wir sehen werden, als Antwort auf die Ungerechtigkeit der Umayyaden? Und deswegen, barakallahu fikum, das ist ein Gesetz, ein soziologisches Gesetz, und Soziologie ist sowieso die Wissenschaft über die göttlichen Gesetzmäßigkeit. Soziologie, wie funktioniert eine Gesellschaft? Das ist die Wissenschaft über was? Über die göttlichen Gesetzmäßigkeiten. Deswegen, der erste, der überhaupt Soziologie begründet hat, war ein Muslim, Ibn Khaldun, rahimahullah. Und da schreien sich die Marokkaner und Tunesier, ja, war er Tunesier, war er Marokkaner, egal, er war Maghrebaner, Nafri, auf jeden Fall. Und er hat die Soziologie begründet. Er war natürlich ein Gelehrter. Ja. Also kam ein Punkt, wo sie gesagt haben, okay, wir spalten uns ab. Also entstand ein ibaditischer Staat, wo im Gebiet Libyen, das ging bis hin zu Algerien. Deswegen heute noch in Libyen und in Tunesien, Algerien weiß ich ehrlich gesagt nicht, haben wir Algerier hier? Kennt sich jemand aus, ob es Ibadiyya in Algerien gibt? Auf jeden Fall, sie reichen bis nach Algerien. In Tunesien gibt es heute noch Ibadiyya, in Djerba, in der Insel Djerba. Libyen sind auch sehr viele Ibadiyya, aber ist nicht Staatsreligion. Staatsreligion ist es nur heutzutage im Oman. Und es gibt einige kleinere Unterschiede zwischen den maghrebanischen Ibadiyya und den omanischen Ibadiyya. Aber im Grunde genommen sind beide eben Anhänger von Ibn Ibad, der diese Aqida der Khawarij dort eingeführt hat. Was ist jetzt die Aqida der Ibadiyya? Erstens die Haltung gegenüber Uthman radiallahu anh. In ihren Büchern erwähnen die Ibadiyya, also tadeln die Ibadiyya Uthman, und das reicht bis zur Beleidigung, dass sie Uthman radiallahu anh beleidigen. Und da fängt schon an, dass sie genauso sind wie die Khawarij. Wer hat denn bitte schön Uthman umgebracht radiallahu anh? Das waren die Khawarij. Und das zeigt, liebe Geschwister, wie gefährlich Khawarij sind. Und hier ein wichtiger Aspekt, weil heute die Tekfiris, die sagen, wir sind keine Khawarij. Ja, warum denn? Wir sagen nicht, wer Alkohol trinkt, ist Kafir. Ja, diejenigen, die Uthman getötet haben, diese Khawarij, haben das auch nicht gesagt. Also die Aqida, dass der Sünder ein Kafir ist, kam später. Das ist nicht das einzige Indiz eines Kharijis. Weil das ist so eine Masche. Sagen, nein, nein, wir sind keine Khawarij. Wir sagen nicht, wer Alkohol trinkt, ist Kafir. Wer eine große Sünde begeht, ist Kafir. Ja und? Was ist die Definition eines Kharijis? Derjenige, der einen Muslim zum Kafir erklärt, ohne Grund. Punkt. Salam alaikum, das war's. Das ist ein Khariji. Unrechtmäßig Takfir macht. Und deswegen ihn tötet oder gegen den Herrscher ist. Das sind die Folgen. Aber was ist die Grundlage? Unrechtmäßiger Takfir. Ob das jetzt wegen Kabira ist oder irgendwas anderes, das ist irrelevant für die Definition des Khariji, also Anhänger der Khawarij. Also über Uthman, also sie sagen, Uthman ist ein schlechter Mensch. Wie gesagt, es gibt Unterschiede, ja. Aber dass Uthman schlecht ist, das haben sie gemeinsam. Jetzt gibt es einige, die gehen wirklich sehr weit und beleidigen ihn, radiallahu anhu wa arda, und andere nicht. Was Ali radiallahu anhu angeht, genauso verabscheuen die Ibadiyya Ali radiallahu anhu, ist ja klar, warum. Ja, er hat gegen die Khawarij gekämpft. Also lag er falsch. Nur, dass die Ibadiyya dann etwas geändert haben. Sie waren ja mit in den Kämpfen Nahrawan gegen Ali. Die haben ja mitgemacht. Aber nach dieser Niederlage haben sie gesagt, okay, wisst ihr was, kämpfen lassen wir sein. Wir sagen, sie sind Kuffar, aber wir kämpfen nicht gegen sie. Also sagen sie sich los von Ali radiallahu anhu. Ebenso beschimpfen sie Al-Hassan wal-Hussein radiyallahu anhuma und Muawiyah radiyallahu anhu. Also die Haltung gegenüber die Sahaba ist katastrophal bei den Ibadiyya. Was die Aqida angeht über Allah Jalla wa Ala, die Ibadiyya haben fast, also ist deckungsgleich, sagen wir mal 90% der Aqida der Ash'ariyya oder auch Mu'tazila. Also in Sachen Eigenschaften Allahs, tabaraka wa ta'ala, vertreten sie die gleiche Ansicht wie die Ash'ariyya und die Mu'tazila. Also, sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht diese Eigenschaften, sie deuten sie um. Und sie sagen sogar, er hat nicht zusätzliche Eigenschaften. Also sie sagen, sie formulieren, Allah ist wissend durch sein Wesen, mächtig durch sein Wesen, hörend durch sein Wesen. Was soll das heißen? Das bedeutet, Allah ist nicht Wesen plus Eigenschaft. Und das ist natürlich eine Riesendiskussion, unnötige Diskussion. Allah Azza wa Jalla ist Allah und er hört. So, Punkt, aus, Ende, Schluss. Nee, wir müssen es komplizieren. Warum leicht, wenn es auch kompliziert geht? Weil die Mu'tazila, was haben die gesagt? Die haben gesagt, wenn du sagst, Allah existiert und er hört, seit wann hört er? Schon immer. Seit wann sieht er? Schon immer. Also, sein Wesen ist ohne Anfang, sein Hören ist ohne Anfang. Also haben wir zwei, die ohne Anfang sind, das ist Schirk. Das sind jetzt zwei Götter. Welche, bitteschön? Ja, sein Wesen und das er hört. Was ist das? Und deswegen gibt es ja eine Riesendiskussion bei den Kalam-Schulen. Die Eigenschaften Allahs, sind sie ein Teil von Allah oder nicht? Ahlus Sunnah wal Jama'ah sagen, dieses Gerede ist weder in Koran und Sunnah. Was soll das? Warum reden wir darüber? Aber da die Sekten immer wieder darüber geredet haben und so weiter und so fort, kamen dann Gelehrte wie Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, er sagte, die Eigenschaften gehören Allah. So, Assalamu alaikum. Warum? Weil Allah, diese Gelehrten reden nicht einfach so aus ihrer Neigung. Was sagt Koran? Was sagt Sunnah? وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِ لَهُ, ihm gehören. Die Mu'tazila sagen, Allah hört, Allah ist allhörend ohne zu hören, allsehend ohne zu sehen. Warum? Weil sie sagen, wenn wir mehr als nur einen Urewigen, also ohne Anfang, Urewigen bestätigen, haben wir Schirk begangen. Tauhid ist bei denen, dass du sagst, es gibt nur Allah ohne Eigenschaft. Die Ibariya haben auch diesen Touch, ja, diesen I'tizal in ihrer Lehre. Ebenso deuten sie die Eigenschaften Allahs um und die Ibariya sagen, Allah ist überall. Und das ist, möge Allah uns bewahren, unerhört, diese Aussage. Unerhört. Allah ist überall bedeutet, erhaben ist Allah, a'udhu billah, bedeutet, dass er auch in Unreinheiten wäre, erhaben ist Allah, jalla jalalu. Wenn du sagst, er ist überall. Und diese Aqida gibt's bei den Sufiya. Die Sufiya, die Sufis also, deren Aqida ist, dass Allah überall ist. Wann bist du in der Stufe des Yaqin? Yaqin ist was? Die höchste Stufe im Iman. Wenn du erkennst, dass du Allah bist. A'udhu billah. Möge Allah uns davor bewahren. A'udhu billah. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich habe alle Bücher von Ibn Taymiyyah gelesen, aber bin Tijani jetzt. Subhanallah. Subhanallah. Wirklich, also möge Allah uns festigen. Möge Allah uns festigen. Ja'ni, du warst der Aqida, der Meinung, Allah ist über seinem Thron, weil Allah es sagt. Und weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es sagt. Und weil die Sahaba es sagt. Und jetzt sagst du, nein, das ist falsch. Was ist jetzt richtig? Allah ist überall. Möge Allah uns davor bewahren. Und die keine Ahnung haben, die sagen, nein, wir Asch'ariya. Wer sagt dir, dass er der Asch'ariya folgt? Der ist Tijani. Hat mit Asch'ariya nicht viel zu tun. Einiges schon. Aber das ist ein Sufi. Das ist wieder eine andere Dimension. Al-Hallaj, einer der Sufis, der sagte, Ana al-Haq. Ich bin al-Haq. Al-Haq ist Allah, Jalla Jalalu. Und Ibn Arabi, der Sufi Ibn Arabi, Muhyiddin, er sagt, der Gott ist Diener und Diener ist Gott. Also auf Deutsch gesagt, uiuiui, wer soll jetzt wen anbeten? Verrückte Leute sind das. Und das will man den Menschen jetzt verbreiten, dass das eben die Aqida ist. Möge Allah uns davor bewahren. Also die Ibadiyya sagen, Allah Azza wa Jal ist überall. Und diese Aqida nennt man Hulul. Hulul, beziehungsweise Ittihad, also auf jeden Fall, dass Allah Azza wa Jal in allem ist, möge Allah uns davor bewahren. Sie lehnen auch ab, dass wir Allah sehen werden, Yawm al-Qiyam. Sagen, geht nicht. Warum? Ja, du kannst nicht Allah sehen. Wenn du Allah sehen würdest, dann würde es bedeuten, du siehst in eine Richtung, also hast du einen Ort bestätigt und so weiter und so fort. Immer wieder diese gleiche CD. Wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass er ein Gesicht hat. Dass die Paradiesbewohner ihn ansehen werden. Anschauen werden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, O Allah, beschere mir den Genuss deines Anblickes. Dass Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith, Allah wird den Paradiesbewohnern sagen, wollt ihr noch etwas? Dann sagen sie, was sollen wir noch wollen? Du hast uns alles gegeben. Dann sagt er, subhanahu wa ta'ala, hiermit nehme ich diesen Schleier, diesen Vorhang weg. Und ich werde für immer zufrieden sein mit euch. Möge Allah uns das gewähren. Ja, Rabbal Alamin. Im Qadar, Qada und Qadar, sind sie der Ansicht wie Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Also in diesem Punkt unterscheiden sie nicht großartig den Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Was die Fürsprache angeht, Shafa'ah, widersprechen sie Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Und zwar, weil sie ja sagen, der Sünder ist ein Käfer. Und Sünder kann, wenn ein Sünder, jemand hat Alkohol getrunken, für die Ibadiyya, für die Khawarij ist er ein Käfer. Ein Käfer, kriegt er die Fürsprache Yawm al-Qiyamah? Natürlich nicht. Also müssen die das weiter durchziehen, ihre Aqida. Und das ist immer das Problem der Sekte. Sie fangen mit einem Fehler an, anstatt dass sie merken, ups, da ist jetzt eine Sackgasse, nee, da gehen wir weiter jetzt. Ja, aber Sekunde, jetzt musst du noch was leugnen, leugnen wir. Aber Sekunde, auch das musst du leugnen, leugnen wir. Aber ändere doch deine Ausgangsansicht, die Prämisse, ändere sie doch. Nee, die müssen wir weitermachen. Aber du wirst viele Sachen leugnen wir. Wenn du sagst, jemand, der sündigt, ist Käfer, was machen wir jetzt mit der Fürsprache? Shafa'a Yawm al-Qiyamah, für wen ist die? Ja, für die Gottesfürchtigen. Ja, nur. Ahlus Sunnah, was sagen sie? Shafa'a, es gibt Formen. Der Käfer natürlich nicht. Aber es gibt die Shafa'a, dass jene, die in der Hölle sind, rauskommen aus der Hölle. Möge Allah uns gar nicht erst in die Hölle bringen. Ja Rabbi, lass uns eintreten ins Paradies ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Die zweite Schafa'a ist, dass man gar nicht erst in die Hölle kommt. Möge Allah uns dazu zählen. Die dritte Schafa'a ist, dass man in eine höhere Stufe im Paradies gelangt. Du bist in einer Stufe und dann wird Fürsprache gehalten. Du darfst hoch. Möge Allah uns die höchste Stufe des Paradies bescheren. Aber die Ibadiyya sagen nein. Sünder bekommen gar keine Schafa'a. Warum? Wie gesagt, Sünder sind Kuffar. Wie soll ein Käfer eine Schafa'a bekommen? Ebenso leugnen sie die Waage, Yawm al-Qiyamah. Und die Waage, nach Ahlus Sunnati wal Jama'ah, hat zwei Waagschalen und spricht. Aber die Ibadiyya, die sagen, das ist nicht der Fall. Aber was sollen wir mit den Hadithen machen? Umdeuten. So einfach ist das. Deswegen ein wichtiger Punkt, warum reden die Gelehrten über Aqida? Das haben viele nicht verstanden. Und viele, die mal zum Manhaj al-Salaf gehört haben und dann einen U-Turn gemacht haben, die sagen immer, ja guck mal, Manhaj al-Salaf, ja, ihr spaltet die Umma, ihr redet immer Eigenschaften Allahs, Eigenschaften Allahs, Eigenschaften Allahs. Erstmal, es geht um Allah, Jalla Jalaluhu. Wie willst du Allah anbeten? Wie willst du diesen Dua aufsagen? Ja, Rabbi, lass mich dich sehen. Ich sehe dich sowieso nicht, aber lass mich dich sehen. Ich kann dich nicht sehen. Ja, Rabbi, lass. Wie willst du so ein Dua genießen, wenn du nicht daran glaubst, dass du Allah sehen wirst? Wie wirst du den Dua, Subhana Rabbi al-A'la, genießen? Gepriesen sei mein Herr, der Allerhöchste, aber der ist nicht der Allerhöchste. Subhana Rabbi al-A'la, aber er ist nicht al-A'la. Wie willst du sowas genießen, wenn du eine kaputte Aqida hast? Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Was ist der Unterschied zwischen den liberalen Nichtmuslimen und den Kalamschulen? Nichts. Nur der Unterschied ist was? Welche Ayah sie umdeuten. Aber am Ende, sie beide deuten die Ayat um. Der eine deutet um, Hand bedeutet Macht. Der liberale Nichtmuslim deutet die Ayah um, ihr sollt Allah gehorchen, nee, musst du nicht gehorchen. Mach, was du willst. Qaum Lut, das ist eine Sünde? Nee, ist keine Sünde. Das Prinzip dahinter ist das gleiche. Deswegen haben die Gelehrten so vehement gegen diese Aqida-Fehler gekämpft. Glaubt ihr, die hat nichts zu tun? Und deswegen haben die, jetzt mit Ahmad ibn Hanbal unter mehreren Kalifen wieder ausgepeitscht. Glaubt ihr, das ist eine einfache Sache? Und dann kommt einer, wie ich ja schon mal erwähnt habe, ich will jetzt nicht jedes Mal erwähnen, wie hat das gesagt, wegen Ahmad ibn Hanbal, er war so stur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam Ahlus Sunnah. Stur, dass er die Aqida verteidigt hat, das ist Sturheit. Das Prinzip ist das gleiche. Jetzt nicht, dass jemand kommt, boah, der sagt, die Kalamschulen sind Liberale, nicht muss. Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das Prinzip dahinter ist das gleiche. Was ist das Prinzip? Das Prinzip ist, nimm eine Ayah und interpretiere sie, wie du willst. Ob es um die Eigenschaften Allahs geht oder um Gebote Allahs, das Prinzip ist das gleiche. Also sagen Ahlus Sunnah und Jama'ah, du interpretierst nichts um. Weder die Eigenschaften Allahs noch die Gebote, sondern du verstehst jede Ayah, so wie die Sahaba es verstanden haben. Das heißt also, die Ibadiyya deuten alles um. Es gibt keine Waage. Warum gibt es keine Waage? Ja, weil entweder bist du Kafir oder Muslim. Du kannst kein Muslim sein, aber du hast ein paar Sünden. Was soll da jetzt gewogen werden? Für was die Waage jetzt? Du bist entweder Muslim, du hast keine Sünde begangen. Oder du bist jemand, der Sünde begangen hat. Hast du Sünde begangen, bist du Kafir, was soll da gewogen werden? Also ihr seht, wie das ist wirklich ein Teufelskreis. Also im wahrsten Sinne des Wortes, von Iblis selbst. Dass man weitermacht, strikt weitergeht, yani man ist, wie ein Bulldozer, alles wird platt gemacht. Die ganze Aqida, Hauptsache, ich halte an meiner Irrlehre. Ebenso sagen sie, der Koran ist ein Geschöpf, so wie die Mu'tazila und die Jahmiyyah. Warum? Ja, wieder, Allah Azza wa Jal wird nicht beschrieben mit Eigenschaften. Wenn du sagst, Allah spricht, dann hast du ihn verglichen mit dem Menschen. Aber Sekunde mal, sagt ihr nicht, Allah lebt oder lebt er auch nicht? Natürlich, Allah lebt. Also er existiert? Ja. Gut, wir Menschen, leben wir oder leben wir nicht? Ja, das ist ein anderes Leben. Genau diesen Satz jetzt bitte schön wiederholen bei jeder Eigenschaft. Das ist ein anderes Leben, das ist ein anderes Sprechen, das ist ein anderes Hören, das ist ein anderes Sehen, das ist eine andere Hand, das ist ein anderes Gesicht. Einfach weitermachen. Nicht so wie beim Geschöpf. Ist das schwer? Das Problem der Kalam-Schulen ist eben, dass sie Allah Azza wa Jal zuerst verglichen haben mit der Schöpfung, wie Ibn Taymiyyah erwähnt. Und dann haben sie es geleugnet. Also die Kalam-Schulen, warum leugnen sie die Eigenschaften? Weil da gab es noch einen Schritt vorher. Sie hören die Hand Allahs. Schritt Nummer eins ist nicht leugnen, nein, nein. Schritt Nummer eins, Hand, wir haben Hand. Okay, also so wie unsere. Schritt Nummer zwei, wir müssen leugnen. Also jeder, der die Eigenschaften Allahs leugnet, hat sie zuerst verglichen mit der Schöpfung. Deswegen leugnet er sie. Aber wenn du sagst, Hand Allahs ist nicht so wie die Hand des Menschen, du brauchst auch nichts mehr zu leugnen. Noch einmal also, warum reden die Ulama und Ibn Taymiyyah unzählige Werke geschrieben über dieses Thema? Weil diese Thematik Änderung des Korans dahinter steckt. Nicht nur das Thema Eigenschaften Allahs, das ist schon wichtig genug. Aber da ist noch eine andere Sache. Änderung der Religion, Änderung des Korans. Wenn wir sagen, das hatte ich auch öfters erwähnt, wenn wir dem liberalen Nicht-Muslim sagen, warum sagst du, Alkohol ist erlaubt? Ja, weil, guck mal, Alkohol ist was anderes. Und berauschend bedeutet, wenn du dann über andere Sachen denkst. Und bla 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 hier und dort. Der interpretiert, wie er will. Wenn wir dem jetzt sagen, aber Sekunde mal, so geht das doch gar nicht. Warum interpretierst du anders? Haben das die Sahaba gesagt? Ihr macht es doch auch. Haben die Sahaba gesagt, dass die Hand Allahs Macht ist? Haben das die Sahaba gesagt? Nee, haben sie nicht gesagt. Siehst du? Also mache ich das auch. Ich ändere auch die Gebote, wie ich will. Das heißt, die Kalamschulen ändern die Aqida und die liberalen Nicht-Muslime ändern die Gebote. Und die Basis ist was? Uminterpretierung, Ta'wil, was unzulässig ist. Und daher müssen wir diese Themen besprechen. Wenn da jetzt jemand kommt, ihr spaltet immer die Umma. Ja, gibt es keinen mehr, der sagt, Allah ist nicht über dem Thron? Gibt es keinen mehr? Und wir haben einfach so angefangen. Habt ihr was zu tun, Jungs? Nee, dann reden wir mal über Asha'ira. Ist das so? Oder reden die ganze Zeit und wir sollen zuschauen? Aha, okay. Allah ist überall. Nichts sagen. Das hin. Und der Koran ist auch nicht Wort Allah. Nichts sagen. Sollen wir so leben? Hört auf, die falsche Aqida zu verbreiten. Dann sind wir ruhig. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte, ich habe nie mit einem Laien begonnen, darüber zu reden. Ich gehe doch nicht durch die Straßen und sage, klopf an der Tür, guten Tag, schon mal Aqida von Mu'tazila gehört. Sondern weil die anderen darüber geredet haben, hat er geantwortet. Und heutzutage gibt es nicht Menschen, die zum Sufismus aufrufen, zu Kalamschulen aufrufen und so weiter. Da können wir doch nicht zuschauen. Geht doch nicht. Dann müssen wir auch die Sache aufklären. Einige sagen, aber so kommt die Umma nicht zusammen. Erstens, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat Allah gebeten, dass die Umma sich nicht streitet und er hat ihm dies nicht erhört. Punkt aus, Ende, Schluss, willst du jetzt das umändern? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat vorhergesagt, er hat prophezeit, diese Umma wird in 73 Gruppen aufgeteilt. Das kannst du nicht ändern. Ja, sollen wir uns kloppen? Nein, wir sollen nicht kloppen. Aber dass du so tust, wenn wir nie wieder über Aqida reden, werden wir eine Umma. Das wird nicht. Willst du die Gesetzmäßigkeiten Allahs ändern? Ja, was dann die Lösung? Die Lösung ist, rette sich, wer kann. Rette sich, wer kann. Das ist die Lösung. Halte an der Aqida der Sahaba, radiyallahu anhum. Ob die anderen sich halten oder nicht, ist doch nicht deine Sache. Aber kläre auf. Amr bin Ma'ruf und nahi anil Munkar. Du musst das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Du darfst die Wahrheit nicht zurückhalten. Das ist unser Job. Deswegen reden wir über diese Sekten. Also zurück zu den Ibadiyya. Die Ibadiyya haben die Aqida der Khawarij und der einzige Unterschied ist, sie kämpfen nicht oder sie töten nicht, sondern sie sagen, wir überlassen das Yawm al-Qiyamah. Nicht im Sinne, wir überlassen Allah, wie er urteilt. Nee. Jemand, der sündigt, wird für immer und ewig in Jahannam bleiben. Er wird nicht rauskommen aus Jahannam. Also er ist ein Kafir. Aber sie können mit dir reden und mit dir leben. Nicht wie die anderen, ja, die würden sofort umbringen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die wahre Glaubenslehre aufzeigen. Und möge Allah uns recht leiten, sie aufzunehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, sie zu leben. Möge Allah uns davor bewahren, in die Irre zu gehen. Möge Allah Azza wa Jal uns leben lassen mit der Sunna des edlen Propheten, alayhi salatu wassalam. Und möge er uns vereinen mit ihm in den höchsten Stufen des Paradieses. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.